Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser frühen Stunde. In dieser Woche im Bereich der Gastroenterologie haben wir von Seiten der Laboratoriumsmedizin Ihnen zwei Vorlesungen zu präsentieren. Also heute geht es um die Leberdiagnostik, Organdiagnostik. Morgen werden wir uns dann kurz mit den viralen Hepatitiden beschäftigen. Im Laufe der Woche geht das dann in den Seminaren um die Vertiefung dieser Thematik. Gut, zunächst mal die Leber, um die es heute halt gehen soll. Da hat die Labordiagnostik eine ganze Reihe von Parametern zur Hand, mit der man also sehr gut Differentialdiagnostik halt machen kann, mit der man Frühdiagnostik, Ausschlussdiagnostik, Verlaufs- und Therapiediagnostik halt machen kann. Zunächst mal kann man sagen, was das Klinische angeht, die Leber ist ein sehr, sehr wichtiges Organ, großes Organ und wird von vielen als die Fabrik des Körpers halt angesehen. Und deswegen muss das nicht verwundern, wenn halt an diesem Organ Störungen vorliegen, dieses Organ keine gute Leistungsfähigkeit hat, dass man sich alles andere als gut fühlt, ist müde, abgespannt, teilweise gereizt, inappetent auch. Das liegt daran, dass halt von Seiten der Leber Gallensäure, Salze produziert werden, die im Gastrointestinaltrakt natürlich dazu dienen, die Nahrung gut aufzuschlüsseln. Und wenn all das nicht gut funktioniert, sieht es natürlich mit dem körperlichen Wohlbefinden und auch dem psychischen nicht so gut halt aus. Die Leber, wenn sie dann geschädigt wird, dann ist sie in vielen Fällen, reagiert der Körper darauf, von Seiten einer akuten Phasereaktion, von Seiten des Immunsystems, Entzündungen spielen sich dort ab und sehr häufig ist sie dann halt vergrößert. Und dem Patient fällt auf, dass die spontan oder wenn man drauf drückt, halt auch wehtun und schmerzhaft halt grundsätzlich ist. Und wenn diese Leber dann vergrößert ist, dann ist halt der venöse Abfluss über die Leber häufig auch eingeschränkt und es gibt einen Kollateralkreislauf, wie Sie wissen, die Milz ist da mit involviert, die ist dann auch vergrößert. Wir haben einen Hypersplenismus und das führt dazu, wenn die Milz dann vergrößert ist, dass bestimmte Zellpopulationen halt vermehrt abgebaut werden. Einerseits die Leukozyten, sodass diese Patienten halt dazu neigen, vermehrt Infektionen zu kriegen, die schlechter ausheilen. Aber auch die Thrombozyten werden dort halt abgebaut, in sehr starker Weise teilweise, sodass das also zu Blutungskomplikationen führen kann. Und diese Blutungskomplikationen, die liegen nicht nur daran, dass die Thrombozyten halt erniedrigt sind, deutlich erniedrigt sind, auch teilweise liegt eine Thrombozytopathie halt vor, aber die Leber soll ja auch die Gerinnungsfaktoren produzieren und die Faktoren des fibrinolytischen Systems. Und wenn all das sowohl auf dem zellulären wie humoralen Schenkel nicht gut läuft, das ist der Hintergrund dazu, dass die Leute sehr stark dazu neigen, starke Blutungen zu kriegen, verbluten auch häufig daran. Das sind dann Blutungen aus dem Oesophagusbereich oder aus dem Analplexusbereich heraus. Was kann man des Weiteren beobachten? Bei einigen Erkrankungen, den viralen Hepatitiden, sind diese Viren, die im Körper vorliegen, teilweise in extrem hoher Konzentration vorliegend. Bei Hepatitis C sind das häufig bis zu 1 Million von diesen Hepatitis C-Viren im pro Milliliter Blut. Und bei Hepatitis B sind es sogar 1 Milliarde von diesen Viren in einem einzigen Milliliter. Und das führt halt dazu, dass ganz viele Antikörperkomplexe halt da sind, die im ganzen Körper halt ausfallen können. Und das ist der Hintergrund dazu, dass die Patienten halt Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen oder Hauteffloreszenzen, also Auffälligkeiten auf der Haut halt präsentieren. Gut, Untersuchungsgang bei den Lebererkrankungen sollte sein, dass sie sich immer anhören, ob denn auch in der Familie irgendwelche Auffälligkeiten bekannt gewesen sind. Da gibt es, wie Sie aus der Vorklinik noch wissen, eine ganze Reihe von genetischen, hereditären halt Erkrankungen. Insbesondere sollten Sie halt vertraut sein mit der Hämochromatose, Morbus Wilson, Mukoviszidose und dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Weil wann immer das in der Familie schon mal vorgelegen hat, früher musste dann man warten, ob die Nachkommen halt auch diese klinische Manifestation zeichnen, aber heute kann man dann auch mit molekulardiagnostischen Methoden frühzeitig gucken, ob da eine genetische Disposition vererbt worden ist, kann gucken, welche genauen Subtypen das halt sind und kann auch gucken, ob diese Erkrankungen heterozygot oder homozygot halt vorliegen. Dann, was Lebererkrankungen angeht, ist die Eigenanamnese halt auch sehr wichtig, insbesondere geht es dann darum, dass wenn in der heutigen Zeit Leute verreist sind, auch in südliche Gefilde, auch nach Afrika oder Asien, sie dort eine ganze Reihe von Infektionserkrankungen dort akquiriert haben könnten. Und deswegen sollten sie immer für etwa ein Jahr rückblickend gucken, wo die Leute sich halt aufgehalten haben. Hat sich bewährt, etwa über ein Jahr sich das berichten zu lassen. Aber sehr wohl, es gibt Ausnahmen. Ein Freund von mir beispielsweise war vor vielen Jahren häufig in Indien. Und nachdem er das letzte Mal da schon 3-4 Jahre von zurück war, ist er sehr schwer erkrankt und musste in Hamburg ins Tropenkrankenhaus. Und was stellte sich raus? Nach 3-4 Jahren hat er eine Amöbenruhr. Also sehr wohl auch mal über ein Jahr hinweggehen, wäre meine Empfehlung. Dann ist es wichtig, dass wir fragen, ob die Patienten halt operiert worden sind, Bluttransfusionen bekommen haben. Das wird halt in Deutschland, in Europa seit vielen Jahren sehr gut kontrolliert, dass eigentlich keine infektiösen Agenzien übertragen werden, aber es gibt ein diagnostisches Fenster und das ist natürlich, wenn sie in anderen Ländern, in Schwellenländern operiert worden sein sollten, noch gravierender. Der Punkt ist des Weiteren, neben der Tatsache, dass viele Teste doch grundsätzlich eine diagnostische Lücke haben, da will ich Sie ganz kurz auf ein besonderes Problem hinweisen, und zwar mit der Hepatitis C. Hepatitis C, in meiner Studienzeit, da war das noch gar nicht bekannt, dass das ein Hepatitis C-Virus gab. In den Lehrbüchern Innere Medizin, Herold, erste, zweite Ausgabe, die habe ich noch zu Hause, wenn Sie da durchblättern, da wird von Non A, Non B Hepatitis halt berichtet. Und nur epidemiologische Hinweise gab es darauf, dass es ein Virus sein könnte. Und im Jahre 91 erst hat man das tatsächlich dann feststellen können, hat das Virus charakterisiert und erste Testbestecke auf den Markt gebracht. Die waren allerdings nicht flächendeckend im Einsatz und auch nicht besonders empfindlich und spezifisch. Das heißt mit anderen Worten, all diejenigen, die vor dem Jahr 1991 operiert worden sind, die können prinzipiell gar nicht gescreent worden sein. Und deswegen geht von diesen Patienten, die was älter ist, ein besonderes Risiko aus. Des Weiteren ist es bei Hepatitis C so, dass die Serokonversion, also dass der Antikörper Anti-HCV auftaucht, das dauert häufig 4 bis 6 Wochen, also sehr große diagnostische Lücke. Und gerade diejenigen Patienten, die ein schwaches Immunsystem haben und die dann noch verzögert mit der Reaktion erst kommen, die zeigen auch keine Klinik. Die haben also keine Gelbsucht gehabt, die können nichts erinnern. Und von dem Hintergrund eines schwachen Immunsystems sind es genau diejenigen, die so unauffällig sind, die dann später Virusträger halt werden. Und bei Hepatitis C ist es so, dass 70 bis 80% derjenigen, die eine Hepatitis C akquiriert haben, das nicht spontan eliminieren können. Die brauchen also medikamentöse Unterstützung. So, Auslandsaufenthalte hatte ich eben schon darüber berichtet, was da zu beachten ist. Und dann geht es darum, differenzialdiagnostisch zu fragen, sind denn irgendwelche besonderen Noxen im Spiel? Weltweit spielt natürlich der Alkohol eine große Rolle, auch bei uns. Die Labormedizin hat eine ganze Reihe von Parametern, die sie da ins Feld führen kann. Das wären dann die Gamma-GT oder CDT oder eine makrozytäre Anämie oder Auffälligkeiten in der Eiweißelektrophorese, sodass sie das einigermaßen auf diese Art und Weise eruieren können. Grundsätzlich kann man sagen, wer immer ein Alkoholproblem haben, wenn zwei verschiedene Leute, die unabhängig sind, den Patienten darauf ansprechen, dann müssen sie damit rechnen, dass das tatsächlich wohl so ist, wie verschiedene Untersuchungen halt herausgearbeitet haben. Dann können verschiedene Medikamente die Leber schädigen. Im einfachsten Fall sind das Analgetika oder Antibiotika oder Ovulationshemmer können das sein. Und dann gibt es halt verschiedene andere Noxen aus der Umwelt beispielsweise, aus der Arbeitswelt. Und Sie sollten nicht vergessen, auch im Hobbybereich sehr häufig gibt es da Dinge, die nicht ganz unkritisch sind. Da bastelt jemand gerne im Keller, im Winter, bei verschlossenen Fenstern. Und dann haben sie es halt mit Farbstoffen, Klebern, Lösungsmitteln zu tun. Und die können also sehr toxisch sein, die können allergogen sein, die können muttergen sein oder teratogen sein, also die Leibesfrucht halt schädigen. Also immer auch mal gucken, was die Leute so als Hobby halt haben. Gut, wenn Sie sich dem Patienten dann so nähern und sich den näher angucken, gibt es eine ganze Reihe von Auffälligkeiten bei Leuten, die eine Lebererkrankung halt haben. Leberzeichen sind das, hier sind es einige mal gelistet. Ich habe da gleich noch 2, 3 Folien halt zu, wo Sie das mal so visuell präsentiert kriegen, wie sich das darstellt. Und ich sage dann jedes Mal Ihnen dazu, an was ich so denken würde, was dann labormedizinisch interessant wäre zu untersuchen. Gut, setzt sich dann nach der Inspektion damit fort, dass den Patienten natürlich untersuchen und mit technischen Mitteln das weiter halt abklopfen. Und dann gibt es, was die Laborparameter angeht, einen großen, großen Blumenstrauß von verschiedenen Parametern, mit denen man da arbeiten kann. Es gibt für kein Organ so viele Parameter, die zur Verfügung gestellt werden können, wie für die Leber, was die Labormedizin halt angeht. So, körperliche Untersuchung. Da hätten wir die Auffälligkeiten, dass es bei der Navy vorliegen können. Ich habe früher mal in der Schweiz, im Wallis gearbeitet, Weinanbaugebiet. Und viele Leute haben dann Alkoholprobleme und die fallen sehr, sehr häufig dadurch auf, dass diese Gefäßspinnen halt vorliegen. Ein, zwei davon sieht man häufig im Gesicht oder ein, zwei auch im Oberkörper. Und fast immer verbirgt sich dann eine Leberschädigung dahinter. Sehr häufig spielt natürlich der Alkohol da eine Rolle. Typisch ist, dass sie diese bei der Navy dann mit dem Glasspachtel bearbeiten können und da gibt es so eine Zentralarterie, die können sie dann gut wegdrücken. Das ist ein pathognomischer Befund halt dafür. So, bei der körperlichen Untersuchung fällt es weiterhin auf bei diesen Patienten, dass sie halt sogenannte Lackzungen präsentieren. Ja, die Zunge sieht aus, als wenn sie eingelackt wäre und die Lippen präsentieren sich ganz ähnlich. Was verbirgt sich dahinter? Viele dieser Patienten, die Leberleiden haben, die ernähren sich nicht ganz so optimal. Teilweise verzichten sie auf wichtige Nahrungsbestandteile und haben dann Defizite an Spurenelementen oder auch Vitaminen. Was Vitamine angeht, ist es vor allen Dingen die Folsäure oder Vitamine des B-Komplexes, B1, B6, B12 wären zu nennen. Und wenn sie derartige Befunde halt haben, dann werden Sie vermutlich bei diesen Patienten des Weiteren auch sehen, dass die eine makrozytäre Anämie parallel dazu entwickelt haben, die auffällig ist und häufig haben Sie halt eine Polyneuropathie. Und wenn Sie dann labormedizinisch gucken, wie es mit den Vitaminen aussieht, werden Sie häufig feststellen, dass da Defizienzen halt sind und die kann man substituieren. Und wenn Sie das halt tun, dann würden sich diese Zeichen, und es gibt weitere, wie beispielsweise die Weißnägel hier, die bilden sich dann nach einiger Zeit auch ganz günstig zurück. Auch die makrozytäre Anämie ist durch die Vitamingabe gut zu beeinflussen. Aber die Polyneuropathie, die reagiert halt nicht so positiv daraus, muss man leider konstatieren. Dann bei diesen Patienten werden Sie sehen, dass wenn die sich ausgezogen haben, Sie gucken sich die näher an, haben die häufig sehr viele Hämatome, ausgeprägte Hämatome. Sie sprechen die dann an, was steckt dahinter. Sie haben sich nur leicht gestoßen, sie bluten dann aber sehr stark ins Unterhautfettgewebe. Und das liegt halt daran, dass einerseits, wie ich das eben schon gesagt habe, eine Thrombozytopenie vorliegt. Sie wissen, die Werte für die Thrombozyten liegen typischerweise bei 200 bis 300.000 pro Mikroliter. Häufig haben diese Patienten auch nur 50.000, 30.000. Das ist schon Anlass dazu, dass sie bluten. Und die Faktoren des fibrinolytischen, also die Gerinnungsfaktoren, werden nicht ausreichend produziert. Und das ist der zweite Hintergrund dazu. Und wie ich eben auch schon sagte, relativ häufig ist das nur ein erster Hinweis. Wenn Sie in die Tiefe gehen mit bestimmten gerinnungstechnischen Untersuchungen oder gucken sich die Thrombus an, werden Sie sehen, dass da Substitutionsbedarf ist. Und wenn Sie da nicht darauf reagieren, wie gesagt, bluten die sehr häufig extrem stark aus den Ösophagusvarizen und viele sind da dran verblutet in den letzten Dekaden. So, was haben wir des Weiteren? Dann, wenn man sich die Patienten näher anguckt, die ein Leberleiden hat, eine Leberschädigung, dann werden Sie sehen, dass halt sowohl an den Händen wie an den Füßen Auffälligkeiten sind. Ein Palmar-Erythem oder ein Plantar-Erythem kann sich präsentieren. Dann haben Sie also hier so eine entzündlich-rötliche Erscheinung im Bereich der Hand, aber auch des Fußes. Das wird häufig gesehen, sieht man des Weiteren aber auch bei anderen Erkrankungen, unter anderem bei der Schwangerschaft taucht das relativ häufig dann noch auf. Ein weiteres Phänomen, was wir beobachten können, das ist die sogenannte hypotränksche Kontraktur. Da ist es halt so, wenn Sie diesen Patienten begegnen, schütteln ihm die Hand, dann fällt Ihnen häufig auf, dass diese Palmar-Aponeurose, die hier so liegt, das ist eine bindegewebige Platte, die sehr fein ist, die sich gut verschieben kann, die ist halt bindegewebig, hat die sich verändert, die ist indoriert, schlecht verschieblich und das fällt schon beim Händeschütteln auf, die Hand ist schlecht beweglich und relativ parallel dazu, dass Sie halt diese Veränderung, diese hypotränksche Kontraktur feststellen können, geht bei vielen Patienten die Entwicklung einer Leberzirrhose halt damit einher, sodass das ein Hinweis darauf halt sein kann. Des Weiteren ist es bei diesen Patienten halt so, sind alles andere als gut unterwegs, häufig dann auch bettlägerig und sie präsentieren halt ein Aszites. Die Frage ist, warum präsentieren Sie einen Aszitis? Warum ist dieses Ödem, was sich entwickelt, da im Bauchbereich halt zu finden? Das liegt einerseits halt daran, dass über die Vene venös der Abfluss nicht mehr garantiert ist und deswegen dieser Aszitis sich einerseits entwickelt. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist halt, dass die Leber gerade die Albumine nicht produziert und die Albumine, wenn sie auf einem zu geringen Niveau halt sind, der koloid-osmotische Druck halt reduziert ist. Und das ist der Hintergrund dazu, dass dieser Aszitis sich halt entwickelt. Den kann man sich angucken, den kann man palpieren, sonografisch darstellen. Wenn er belastend ist, wurde in der Vergangenheit relativ häufig halt punktiert, um den Patienten zu entlasten. Aber der läuft sehr schnell danach und vernünftiger ist es, sich den koloid-osmotischen Druck mal anzugucken und zu gucken, ob eine Hypoalbuminurie halt vorliegt und das Albumin halt zu substituieren. Das ist so einigermaßen kausal halt dann angegangen. Was haben wir des Weiteren? Dann präsentieren sich diese Patienten, die an der Leber ein fortgeschrittenes Leberleiden haben, häufig in der Art und Weise, dass Männer eine Gynäkomastie halt präsentieren, eine Bauchglätze auch. Und was sind Hintergründe dazu? Das liegt halt einerseits daran, dass sie parallel zu einer Leberinsuffizienz und Zirrhose eine Hodenatrophie produzieren und zu wenig Testosteron haben. Aber Männer, das sollten Sie wissen, produzieren auch Östrogene und die werden typischerweise in der Leber zügig abgebaut. Und bei diesen Leuten, die eine Leberinsuffizienz haben, passiert das natürlich nicht ausreichend schnell genug und deswegen haben sie eine Inbalanz von Testosteron und Östrogenen bei diesen Patienten und das ist der Hintergrund für dieses phänotypischen Erscheinungstypus. So, körperliche Spätfolgen wären dann, dass sich wenn Leberzellen untergegangen sind, die nicht ersetzt werden können durch funktional oder funktionell vernünftig agierende Hepatozyten, sondern durch Bindegewebe. Wir kriegen eine Zirrhose, die unterschiedlich halt ausgeprägt sein kann. Das kann man sich mit technischen Untersuchungen, bildgebenden Untersuchungen halt angucken. Aber vielfach wird dann auch, um die Diagnose zu erhärten, halt punktiert. Und bei diesen Punktionen ist es dann halt kritisch, dass auch ohne weiteres mal ein größeres Gefäß punktiert wird. Das ist also invasiv und nicht ganz günstig für die Patienten. Und die Labormedizin ist darum bemüht, nicht invasive Parameter halt auch zur Verfügung zu stellen, wenn dann halt therapiert wird, um zu gucken, ob die Therapie greift, wie sie greift, das monitorisierbar halt zu machen. Und dazu gibt es dann verschiedene Substanzen, die dem Kollagenstoffwechsel entstammen, Metabolite, Derivate oder aber auch der Faktor TGF-Beta. TGF-Beta ist eine Substanz, ein Wachstumsfaktor, der halt Fibrozyten dazu bringt, zu proliferieren und zu migrieren und ganz viele Bindegewebsfasern zu produzieren. Und diese Faktoren, die kann man halt auch im Blut messen und man versucht halt mehr und mehr solche Parameter zu identifizieren, die in der Lage sind, das Ausmaß der Leberzirrhose und den Verlauf gut auf den Punkt zu bringen. Ja, dann kann es als kritische Spätfolge die Entwicklung hingeben zu einem Leberzellkarzinom, primäres Leberzellkarzinom. Das geschieht auf dem Boden relativ häufig, wenn Patienten eine Hepatitis C haben, eine chronische, oder aber Autoimmunerkrankungen oder Aflatoxine sind es, also die Schimmelpilze, die auf dem Boot teilweise zu finden sind. Und dann kann es zur Entwicklung eines primären Leberzellkarzinoms halt kommen. Und wenn das solitär ist, wenn das nicht multipel ist und keine Metastasen gesetzt hat, dann kann es operiert werden, dann wird ein Leberlappen halt entfernt. Und wenn das geschehen ist, dann gibt es von Seiten der Labormedizin einen Parameter, das ist das Alpha-Fetoprotein. Und das ist zunächst auf einem sehr hohen Niveau. Wenn die Operation gut verlaufen ist, dann ist es kaum noch nachweisbar. Und wenn es allerdings ein Rezidiv geben sollte, dann kann dieser Parameter das enorm empfindlich und schnell aufzeigen, viel schneller als andere Laborparameter oder die Klinik oder bildgebende Verfahren. Ja. So, dann zu den Laborparametern, die wir da einsetzen, ein bisschen systematischer. Wir unterscheiden da verschiedene Gruppen. Da wären zunächst mal die sogenannten Zellschädigungsmarker, Transaminasen, die GPT, GOT und die GLDH. Die kennen Sie aus der Vorklinik, wissen, was sie biochemisch machen, aber das ist jetzt für die Interpretation gar nicht so wichtig, sondern wichtiger ist eigentlich, wo in der Zelle sie lokalisiert sind. Und wenn Sie sich das mal angeguckt haben, sich das gemerkt haben, dann kann man da einiges daraus ableiten. Hier ist das zunächst mal dargestellt, wo sie lokalisiert sind. Sie haben hier einen Hepatozyten dargestellt. Sie sehen hier den Leberzellkern, Sie sehen hier Mitochondrien, Sie sehen hier Gallengänge und Sie sehen hier das endoplasmatische Retikulum, rau und glatt. Und dann zunächst mal der Parameter, die GPT, das ist hier eingezeichnet. Dieser Parameter kommt also fast zu 100% nur im Zytoplasma halt vor, wird in geringer Menge ins Gewebe und ins Blut ausgelagert und kann auch dort gemessen werden, aber immer im Bereich des Referenzbereiches natürlich. Und wenn es jetzt zu einer leichten Irritation eines Hepatozyten kommt, dann ist es so, dass diese Membran hier halt darauf reagiert, sie wird permeabler und die Geodät kann halt austreten und daraus ist abzuleiten, dass dieser Parameter besonders schnell und empfindlich halt reagiert. Des Weiteren ist der auch spezifisch für die Leberzelle, kann man halt sagen. Merken Sie sich also, die GPT ist besonders empfindlich und zeigt Ihnen bereits leichte Leberzellschädigungen halt an. Anders sieht es mit dem Parameter aus, mit der GOT. Die GOT, die liegt jetzt zu großen Anteilen in den Mitochondrien halt vor. Da ist nochmal so eine Doppelmembran drüber verbaut und es bedarf einer größeren Schädigung, dass dieser Parameter halt vermehrt freigesetzt wird, dass er halt in höherer Konzentration messbar ist. Ja, was wären es für Erkrankungen beispielsweise? Eine Hepatitis C, eine chronische Hepatitis C macht das relativ häufig oder halt Alkohol wären typische Beispiele, die sich mal merken sollten. Und letztlich gibt es in diesen Mitochondrien noch die GLDH, die hier in dieser Illustration nicht dargestellt ist, also die GLDH. Und die liegt in sehr geringer Konzentration vor, die findet man kaum im Blut und nur bei ganz, ganz fulminanten Schädigungen der Zellen, dieser Leberzellen, ist sie dann halt gut nachweisbar, kann auch führend werden. Was wären das für Erkrankungen, wenn Sie die erhöht finden? Ganz häufig verbirgt sich ein Tumorleiden dahinter, Metastasen oder schwerwiegende Vergiftungen, wie beispielsweise mit dem Knollenblätterpilz. Oder aber mit Paracetamol, wenn Leute das halt in succedaler Absicht, dieses Schmerzmittel in 20-facher Konzentration so nehmen, dann gibt das eine ganz, ganz schwerwiegende Zerstörung der Leberzellen. Das wären also typische Beispiele. Merken Sie sich also vereinfacht, die GPT, die zeigt Ihnen einen leichten Leberzellschaden an, der ist meistens auch reversibel. Die virale Hepatitis A wäre typischerweise ein Beispiel dazu. Die GOT zeigt Ihnen einen mittelschweren Schaden halt an, dann spricht man auch nicht, wie im erstgenannten Fall, von einem entzündlichen Typ, sondern von einem nekrotischen Typ. Beispiele hatte ich genannt, Hepatitis C oder der Alkohol wären da halt zu nennen. Und letztendlich die GLDH, die spiegelt wieder einen sehr, sehr schwerwiegenden Schaden. Tumor, Leiden sind das, Metastasen und ganz schwere Vergiftungen. Der nächste Punkt ist, dass wenn die Leber dann geschädigt ist über längere Zeit, möchte man akut, aber auch im längeren Verlauf halt gucken, wie gut ist sie noch unterwegs. Und es geht um Insuffizienzmarker. Und da guckt man halt darauf, dass die Leber normalerweise eine Servicefunktion für den Körper halt hat und bestimmte Substanzen produziert in ausreichender Menge. Und wenn die Leber dann geschädigt ist, dann tut sie das halt nicht mehr. Und das wird reflektiert am einfachsten durch diesen schnell und preiswert zu bestimmenden Parameter, die Pseudochelin-Esterase. Die liegt normalerweise bei 3 bis 10.000 oder bei 3 bis 9.000 Units pro Liter und die wäre dann halt reduziert unter 3.000 zum Beispiel. Ein weiterer Parameter, den Sie halt heranziehen können, um zu gucken, wie gut die Leber halt arbeitet, wäre das eben genannte Albumin. Vielfach geht es bei einer klinischen Versorgung darum, dass man das auch sehr engmaschig gucken möchte, wie der Spontan- oder Therapieverlauf ist. Und da müssen Sie wissen, dass dieses Albumin eine Halbwertszeit von 20 bis 25 Tagen halt hat. Man kann das also nicht gut widerspiegeln. Aber man hat ein Vorläufermolekül von dem Albumin, das sogenannte Präalbumin. Da habe ich hier nochmal eine Illustration. Hier sehen Sie Eiweißelektrophorese, von rechts nach links ist das aufgetrennt. Sie sehen hier zunächst mal vorne laufend die Albuminzacke, aber davor, da finden Sie noch das Präalbumin. Und das kann man auch mit immunologischen Methoden sehr gut halt messen. Das hat eine Halbwertszeit von nur einem Tag Und dann ist verständlich, dass Sie mit diesem Parameter sehr gut verfolgen können, wie der Patient sich zeitnah halt so entwickelt. Ein weiterer Punkt, den Sie halt heranziehen können, um zu gucken, wie die Leberleistung so ist, ist, dass Sie die Gerinnungsfaktoren sich angucken. Ein erster Hinweis wäre durch die Globalparameter gegeben, Quick oder INR. Wenn man jetzt über Quick spricht, sagt man, solange die Werte größer als 70% sind, ist noch alles in Ordnung. Darunter wird es dann schon auffällig und unter 30, 40 dann auch kritisch. Und wenn Sie das feststellen, können Sie mehr ins Detail gehen. Dann würde man den Prothrombinkomplex halt messen können. Das wären halt, wie Sie wissen, die Faktoren 2, 7, 9 und 10. Und wenn die dann nicht mehr gut nachweisbar sind, dann haben Sie schon eine umfangreichere Gerinnungsstörung und eine umfangreichere Leberinsuffizienz. Und letztendlich der Faktor, der als letztes ausfällt und Ihnen anzeigt, dass da wirklich Holland in Not wäre, das ist der Faktor 5. Wenn der dann nicht mehr nachweisbar ist, sieht es sehr schlecht mit der Leber aus. Da werden Sie in vielen Fällen bei Blutungsproblemen halt auch substituieren müssen. So, dann gibt es sogenannte Cholestase-Marker. Die Patienten, wenn Alterationen an der Leber vorliegen, die reagieren halt mit entzündlichen Reaktionen an der Leber. Dieses Organ ist dann entzündet, es ist geschwollen und nach außen geschwollen, ja, macht einen Kapselschmerz, aber nach innen halt auch. Und dann werden die kleinen Kapillaren, die Gallenkapillaren halt komprimiert, die sehr fragil sind. Und dann staut sich alles, was ausgeschieden wird, halt zurück, beispielsweise das Bilirubin. Deswegen werden die Patienten halt gelb. Und die Gallensalzsäuren stauen sich ebenfalls zurück. Und ja, dann können die Fette nicht gut im Magen-Darm-Trakt aufgearbeitet werden und die Gallensäuren lagern sich in der Haut ab und das gibt dann halt Juckreiz. So, und auf jeden Fall, wenn Sie sich die Cholestase halt angucken wollen, ist der eine Punkt, dass Sie gucken, sind die Patienten eventuell gelb geworden, sehen Sie zunächst in den Konjunktiven, dann in der Haut, aber besonders empfindlich natürlich, indem Sie das Bilirubin im Blut halt bestimmen. Wenn Sie erhöhte Werte finden, dann würde man differenzieren, was ist erhöht, das direkte Bilirubin oder das indirekte. Das direkte Bilirubin, das ist das Bilirubin, was die Leber noch wasserlöslich gemacht hat, indem es halt es glucuronidiert oder sulfatiert hat. Und wenn die Leber das noch machen kann und sie viel direktes Bilirubin halt finden, dann spricht das dafür, dass die Leber noch relativ gut halt unterwegs ist. Ja? Wenn es allerdings so ist, dass das indirekte Bilirubin im Vordergrund halt steht, das indirekte ist dasjenige, was an Albumin gebunden ist, das kann auch nicht direkt bestimmt werden, muss erst abgespalten werden, da gibt man dann in dem ersten Schritt Koffein erst dazu und im zweiten Schritt kann das nachgewiesen werden. Wenn also das im Vordergrund steht, dann ist die Leber halt nicht mehr in der Lage, das Bilirubin wasserlöslich gemacht zu haben und das spricht für eine schlechtere Prognose. Merken Sie sich also, wenn das direkte Bilirubin nachweisbar ist, geht es der Leber noch relativ gut. Wenn das indirekte im Vordergrund steht, sieht es schon schlechter aus mit der Leber. So, dann haben wir als Cholestase anzeigenden Parameter des Weiteren die Alkalisch-Phosphatase und die Gamma-GT. Diese beiden Parameter, die liegen in den Gallengängen halt vor. Und wenn dann die Galle sich zurückstaut, diese aggressiven Gallensäuren und Salze, die schilfern halt diese beiden Moleküle dann halt ab, die erscheinen dann im Gewebe und auch im Blut. Und besonders empfindlich ist jetzt die alkalische Phosphatase, die mit einer besonderen Dynamik halt reagiert. Aber wenn die AP erhöht ist, dann könnte die auch aus dem Knochen oder zum Beispiel aus dem Darm stammen. Und die ist also differenzialdiagnostisch ein bisschen halt offen. Dann könnte man hingehen, die Isoenzyme der alkalischen Phosphatase bestimmen. Das dauert 2-3 Tage, ist kostenintensiv, macht man typischerweise nicht, sondern man zieht die Gamma-GT halt mit hinzu. Und diese Gamma-GT, ebenfalls hier lokalisiert, die ist halt zwar nicht so empfindlich, dafür ist sie aber spezifisch und indem Sie dieses Pärchen halt bestimmen, können Sie das dann halt differenzialdiagnostisch gut auf den Punkt bringen, dass diese Parametererhöhungen darauf zurückzuführen sind, dass da in den Gallengängen was nicht in Ordnung ist. Bei der Gamma-GT sollten Sie sich aber auch merken, die ist zur Entgiftung halt da, zur Detoxifikation und wenn jemand halt Medikamente zu sich nimmt oder Alkohol insbesondere, dann wird dieser Parameter halt induziert und gerade bei Leuten, die zu viel Alkohol halt zu sich nehmen, sieht man, dass dieser Parameter dann über diesen Pathomechanismus erhöht ist und die Hausärzte wissen das und gucken sich das gerne halt an, aber die Patienten mittlerweile auch, die sind gut informiert und wenn die 2-3 Tage halt keinen Alkohol mehr trinken, hat sich das auch wieder zurückgebildet. Die anderen Parameter, die Sie halt hier sehen, die verwendet man in Deutschland und Europa halt kaum und ja, das zunächst mal dazu. Ja, dann Entgiftungsmarker. Es ist so, dass die Leber für eine Überwachungsfunktion für den Darm halt hat. Und im Darm, insbesondere durch Bakterien, werden halt viele Substanzen, Mercaptaner, Phenole, freie Fettsäuren, aber auch der Ammoniak halt wird dort entstehen und die Leber muss das halt abbauen. Und wenn die Leber halt diese toxischen Substanzen nicht mehr gut abbauen kann, dann werden die Leute müde, abgespannt, können bis ins Koma, kann das Ganze, können sie geraten und Gewebe und Organe werden halt geschädigt. Wie gesagt, das kann bis zum Leberausfallkoma halt gehen. Und um sich das einigermaßen anzugucken, wie die Entgiftungsfunktion für Substanzen aus dem Darm halt ist, guckt man sich dann besonders gern den Ammoniak an. Und wenn der halt erhöht ist, dann muss man einschreiten. Diese toxischen Substanzen im Darm, die entstehen vor allen Dingen durch Blutung oder wenn Sie zu viele Proteine zu sich nehmen, also Blutungen müssen sistiert werden, dann proteinarme Ernährung ist angesagt, dann wird man Antibiotika geben und die Flora da ein bisschen halt zu kippen und hohe Einläufe machen und wenn das all nichts reicht, dann gibt es extrakorporale Ersatzverfahren bis hin auch zur Transplantation. Ja, wenn Sie dann das Gefühl haben, dass es um Infektionserkrankungen geht, dann wird man unter anderem sich als erstes mal angucken, ob vielleicht eine primäre Hepatitiden halt entwickelt haben. Hepatitis A bis E wären das, die gucken wir uns morgen in der Vorlesung halt kurz an. Aber sekundär hepatotope Viren gibt es halt auch, die befallen halt nicht immer die Leber, aber können das halt zusätzlich machen, wie beispielsweise das EBV-Virus oder CMV-Virus. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wenn eine Leberinsuffizienz, eine Leberzirrhose sich entwickelt, versucht man nicht invasiv durch bestimmte Fibrosemarker, hier sind einige halt gelistet, zu gucken, dass man einigermaßen nicht invasiv das Ganze auch monitorisieren kann. Dann gibt es bei der Leber eine Reihe von Autoimmunerkrankungen. Zu nennen wäre da die autoimmune Hepatitis, die primärbiliäre Schullangitis oder die primär sklerosierende Schullangitis. Alles drei haben den Hintergrund, dass es Autoimmunerkrankungen halt sind, aber nur die erste, die autoimmune Hepatitis, die reagiert halt positiv auf eine in immunsuppressive Therapie, die anderen halt nicht. Deswegen muss man versuchen, das zu differenzieren. Das macht man mit bestimmten Autoantikörpern, die ich Ihnen gleich noch kurz vorstellen werde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass die Hepatitis C ein ganz ähnliches klinisches Bild macht, kann auch bestimmte Autoimmunphänomene sekundär halt machen und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, ob nicht differenzialdiagnostisch auch eine Hepatitis C in Frage kommt. Denn wenn Sie so einen Fall vor sich hätten und würden immunsuppressiv behandeln, können Sie sich vorstellen, was das für eine Katastrophe provozieren würde. Ja, Tumormarker, Alpha-Fetoprotein wäre das. Dieser Parameter eignet sich nicht zur primären Suche, also zum Screening in der Bevölkerung, sondern nur dann, wenn so ein Tumor halt festgestellt worden ist, dann wird der Parameter häufig erhöht sein. Nach einer Operation ist er dann nicht mehr zu finden, aber als früher Indikator, dass sich was Böse entwickelt, dass dann Rezidiv ist, würde dieser Parameter sehr, sehr schnell halt ansteigen. Schneller, wie gesagt, wie andere Laborparameter oder wie bildgebende Verfahren. Ja, dann Eisen- und Kupferstoffwechsel, was kann man dazu sagen? Sie wissen zunächst mal, wenn das Eisen deutlich erhöht im Blut gefunden wird, das könnte ein Hinweis auf eine Hämochromatose halt sein, ist der Kupfer, also Kupfer erhöht, Hinweis auf Morbus Wilson, aber nicht immer, wenn Sie einen dieser Parameter erfüllt finden, handelt es sich um diese beiden Erkrankungen, sondern sehr wohl, beispielsweise bei einer viralen Hepatitis, die Leber wird sehr stark halt entzündlich infiltriert sein, dann wird halt Eisen dort nicht mehr weiter gespeichert werden können und das würde also typisch sein, dass bei einer viralen Hepatitis sie sehr hohe Eisenspiegel halt im Blut feststellen können und wenn ein Patient auf der anderen Seite eine Cholestase aufweist, dann kann das Kupfer, was über die Gallenwege ausgeschieden wird, halt nicht mehr gut ausgeschieden werden. Und das ist der Hintergrund dazu, dass das Kupfer halt erhöht ist. Ja, Alkoholabusus, ganz kurz, was gibt es für Marker? Auf der einen Seite die Gamma-GT, hatte ich eben darüber berichtet, dass die induziert wird und gerne benutzt wird, wenn jemand dann nicht mehr Alkohol trinkt, nach 2-3 Tagen nicht mehr gut nachweisbar. Aber ein Marker, der sehr viel besser funktioniert, das ist das CDT, Carbohydrat Deficient Transferrin. Bei Leuten, die Alkohol trinken, ist es so, dass das Transferrin in einer nicht richtigen Art und Weise produziert wird. Das kann man messen und prozentual ins Verhältnis setzen zum Gesamttransferrin. Und dann, wenn Sie diesen Marker auf diese Art und Weise so bestimmt haben, kann man in etwa auf einer Flasche Bier genau sagen, wie der Abusus ist. Das funktioniert besonders gut bei Männern, bei Frauen etwas schlechter. Nebenbei gesagt, Nebenbemerkung, wenn jemand Nikotinabusus betreibt, Nikotinamid im Urin wäre der Marker, mit der Sie auf etwa eine Zigarette genau sagen können, wie der Abusus diesbezüglich halt ist. Gut, dann was ist auffällig beim Blutbild? Ich hatte eben gesagt, dass diese Leute, die sich da insbesondere auch mangelernähren, bestimmte Vitamine halt unzureichend im Körper halt haben, der Purinstoffwechsel funktioniert nicht gut und die Zellen können nicht gut proliferieren, sind also weniger, dafür aber sehr groß. Eine makrozytäre Anämie ist das typische Zeichen, was wir bei Alkoholmissbrauch halt finden. Genetische Untersuchungen, ja, dazu kann man sagen, wie gesagt, früher musste man erst abwarten, dass sich entwickeln. Heute mit Molekulardiagnostik kann man vorher schon gucken, ob diese Erkrankungen halt vorliegen, welche Subtypen und Heterozygot oder Homozygot. Und das hilft halt enorm, sehr präemptiv halt auf die Patienten reagieren zu können. Funktionsteste lassen wir aus Zeitgründen hier mal außen vor. Ja, was wäre wichtig des Weiteren, was Sie merken sollten, die GPT, es geht um die Organspezifitäten. Ja, die GPT, die ist ganz spezifisch für die Leber, wann immer Sie da Auffälligkeiten haben, können Sie darauf schließen, dass eine Alteration an der Leber vorliegt. Die GOT, da sehen wir, dass die im Muskel und auch im Herzen vorkommt, da gibt es also bestimmte Differentialdiagnosen, unter anderem einen Herzinfarkt. Die GLDH, wenn die deutlich erhöht ist, die ist sehr, sehr spezifisch für die Leber, wird nur dort produziert, haben sie ebenfalls einen organspezifischen Nachweis. Die alkalische Phosphatase, wie Ihnen das bekannt ist, da gibt es verschiedene Isoformen, muss man differenzialdiagnostisch, also Erkrankungen des Knochen und des Darms, halt mit ins Kalkül ziehen. Und dadurch, dass man zur selben Zeit auch die Gamma-GT halt bestimmt, die spezifisch halt ist, kann man da Spezifität halt erzeugen. Wichtiger Hinweis fürs Leben, aber auch für die Prüfung, merken Sie sich noch Folgendes, die alkalische Phosphatase. In den intrahepatischen Gallengängen hat die nur eine geringe Konzentration. Das heißt, wenn Sie nur marginal erhöhte Werte finden, spricht das immer von der intrahepatische Genese. Und wenn die API allerdings sehr, sehr hoch ist, dann liegt es daran, dass in den extrahepatischen Gallengängen, wo die Konzentration halt enorm hoch ist, eine Alteration halt ist, ein Tumor, ein Stein oder bei kleinen Kindern vielleicht Askarien. Ja, Pseudoschilinesterase ebenfalls spezifisch. So, wie geht man dann so vor? Wie setzt man das rational an? Diese Parameter, Sie können zunächst mal, werden gerne diese drei Parameter herangezogen, die GPT, ist sehr empfindlich und zeigt Ihnen leichte Permeabilitätsstörung der Membran halt schon an. Die Gamma-GT hat zwei Aufgaben, sie kann Ihnen eine Cholestase halt widerspiegeln oder aber zeigen, dass Entgiftungsfunktion induziert worden ist, also Medikamente könnten da eine Rolle spielen oder auch Alkohol und die Pseudoschilinesterase, die spiegelt halt wieder, wie die Syntheseleistung der Leber halt ist. Und finden Sie bei diesen drei Parametern, hat keine Auffälligkeiten, sind die negativ und gibt es auch anamnestisch und bei der körperlichen Untersuchung keine Auffälligkeiten, dann kann eigentlich in der Leber nichts vorliegen und dann müssen Sie dem nicht weiter hinterher. Sind die Parameter allerdings auffällig, positive Befunde, auch wenn keine Klinik da ist, sollten Sie das mehr versuchen herunterzubrechen. Hier sehen Sie mal bei diesen Parametern, die eingesetzt werden, wie die Empfindlichkeit ist, besonders empfindlich die GPT und die Gamma-GT, Sensitivität 81%. Wenn Sie also für diese Parameter nichts Auffälliges finden, kann mit 81%iger Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass an der Leber was vorliegt. Und wenn Sie mehrere dieser Parameter halt zur Anwendung bringen, die sind ja preiswert und schnell zu bestimmen, dann können Sie mit bis zu fast 100%, nämlich 97%, ausschließen, dass an der Leber was halt vorliegt. Was man dann gerne macht in der Medizin, ist, dass man nicht nur einen Parameter sich anguckt, sondern auch mit ins Kalkül zieht, wie ist die Klinik, wie ist die Bildgebung und andere Parameter. Und teilweise werden auch nur die Laborparameter näher beäugt und nach bestimmten Algorithmen oder bestimmten Quotienten versucht man halt das Ganze zu beurteilen. Hier sehen Sie mal den Deritis-Quotient halt dargestellt, ist definiert GOT durch GPT, kleiner als 1, dann wäre also die GPT führend. Das wären leichte Leberzerschädigungen, entzündliche Schädigungen, reversible Geschichten. Eine virale Hepatitis A könnte sich dahinter verbergen. So, und ist der Deritis-Quotient größer als 1, das heißt also die GOT ist führend, das ist dann schon schwerer. Schaden, man spricht dann nicht von einem entzündlichen, sondern von einem Nekrosetyp und diese Schäden sind halt mittelschwer mal mindestens und meistens ist das Ganze irreversibel. Und die anderen Parameter können sich in Ruhe mal angucken, ne, das ist das Feld der Hepatologen eigentlich, die dann halt durch diese Quotientenbildung in vielen Fällen differenzialdiagnostisch sehr zügig vorankommen. So, wie geht es weiter bei der Differentialdiagnostik? Wenn Sie also dann Auffälligkeiten gehabt haben, dann werden Sie halt gucken, ob Virushepatitiden eine Rolle spielen. In der nächsten Vorlesung werden wir das ja besprechen, wie da diagnostisch vorgegangen werden. Das sind die primärhepatotopen Viren. Immer wenn die im Körper sind, wird die Leber halt infiziert. Aber es gibt auch sekundärhepatotope Viren, EBV, CMV und andere. Die können da Schädigungen halt verursachen. Aber auch Bakterien, Leptospiren wie bei Morbus Weil kommen in Frage oder Parasiten, Hundebandwurm oder Amöben wären so typische Beispiele. Dann muss man gucken, ob das Ganze toxisch ist. Häufig spielt der Alkohol eher eine Rolle. Ich hatte schon gesagt, das Blutbild macht eine makrozytäre Anämie, die Gamma-GT ist erhöht, der Parameter CDT ist sehr hilfreich. Und das Letzte, was Sie merken sollten, wenn es ethylisch ist, der Schaden, dann ist eine Auffälligkeit in der Eiweißelektrophorese, in der Beta-Gamma-Fraktion, da ist es deutlich erhöht, da läuft das IgA. Sie können dann auch genauer hingucken und diesen Isotyp IgA finden Sie bei Alkoholabusus halt verändert. Also IgA wie Alkohol, das ist typisch für einen Alkoholabusus. Wenn es nicht das IgA ist, was erhöht ist, sondern das IgG, dann würde man mehr auf Autoimmunogenese oder auf virale Hepatitiden halt tippen. So, hier sehen Sie bei einer akuten Virushepatitis zwei Dinge sollten sich merken, sehr hohe Transaminasen, häufig größer als 1000 Units pro Liter und der zweite Punkt ist, die GPT ist höher als die GOT. Ja? Und bei einer chronischen Hepatitis sieht das halt anders aus, da ist es dann typischerweise so, dass die Transaminasen nicht mehr sehr hoch sind, sind nur bei 50 bis 100 und das liegt daran, die Leberzellen meistens schon stark zugrunde gegangen sind, kaum noch Substrat, kaum noch Parenchymzellen halt da sind. Und hier ist es dann anders mit dem Deritis-Quotient. Das ist dann nekrotischer Verlauf und die GOT ist typischerweise größer als die GPT. Okay, und da unterscheiden Sie also akute und chronische Verläufe. Hier sehen wir, wenn wir die Alkalisch-Phosphatase uns bei diesem Patienten angucken, die ist nur leicht erhöht. Der Referenzwert liegt bei 220, hier sogar 250. Dieser Patient zeigt also keine starke Cholestase, wird nicht besonders gelb. Gefällt einem das als Arzt? Nein, das gefällt nicht. Der zeigt also eine unzureichende immunologische Reaktion und dem geht es zwar kurzfristig sehr gut, aber langfristig sind das diese Leute, die halt zu Virusträgern werden. Und das wäre also nicht so gutes Zeichen eigentlich, wenn die Cholestase anzeigende Parameter nicht so gut reagieren. Hier sehen Sie beim Alkohol, wie die Verhältnisse halt sind, meistens über eine Fettleber gehen Leberzellen kaputt und das hat einen Verlauf von 20, 30 und mehr Jahren und Sie sehen hier, dass die Transaminasen, die GOT und die GPT halt dann dauerhaft gar nicht mehr so enorm erhöht sind, ist nicht verwunderlich, denn da sind ja auch kaum noch Hepatozyten und was wir halt sehen ist, dass die GOT allerdings größer als die GPT halt ist, spricht also für ein nekrotisches Geschehen und die Zellen gehen immer weiter zugrunde und die Narben, die sich bilden, die werden also die Blutgefäße halt komprimieren, aber auch die Gallengänge Und selbst wenn der Patient nichts mehr trinkt, ist das halt, perpetuiert sich das weiter. Dann nutzt es also gar nichts mehr, dass er mit dem Alkoholmissbrauch halt aufhört, sondern das wird immer weiter fortschreiten. Und unter diesen Bedingungen, dass es diese Vernarbungen gibt, diese bindegewebigen Vernarbungen und die Gallengänge, die kleinen, halt abgeschnürt werden, erklärt sich, dass die alkalische Phosphatase jetzt enorm hoch ist. Wir hatten eben zunächst mal gesehen, bei einer Virushepatitis, dass sie nur bei 250 ist. Die alkalische Phosphatase hier beim Alkoholabusus ist viel, viel dramatischer, hat die sich entwickelt, liegt hier an diesem Beispiel deutlich über 1000 Units pro Liter. Dann haben wir hier eine Cholestase, wie das bei Gallenstein halt der Fall sein kann. Wir sehen dann sehr dramatische AP-Erhöhungen, aber auch Gamma-GT-Erhöhungen. Und auf der anderen Seite, wenn man die Transaminasen sich anguckt, die GPT und die GOT, wird man allerdings sehen, dass sie nicht sehr stark erhöht ist und dass die GPT führend ist. Ist also ein entzündlicher Typus und man kann da sehr wohl ein, zwei Jahre mal abwarten und dann halt gegebenenfalls doch operieren. Dann muss die Gallenblase halt raus, aber sie setzen keinen permanenten Schaden halt an der Leber. Hier haben wir ein primäres Leberzellkarzinom, ist operiert worden und Sie sehen, dass dieser Marker Alpha-Fetoprotein, von dem ich eben sprach, dann halt kaum noch nachweisbar halt ist. Auf der Y-Achse eine logarithmische Skalierung. Wenn aber ein Rezidiv sich ereignen sollte, dann ist es dieser Parameter, das Alpha-Fetoprotein, was sich sehr, sehr dynamisch und schnell halt entwickelt, viel schneller als die anderen Parameter oder auch als die Klinik oder die Bildgebung. Wie gesagt, aber nur zur Nachkontrolle geeignet und nicht zum primären Screening. Autoimmune Hepatitiden, ich hatte eben erläutert, dass es da mal drei Entitäten halt gibt, nur die autoimmune Hepatitis, die reagiert halt positiv auf eine immunsuppressive Therapie und die anderen beiden Erkrankungen, wie Sie hier sehen, die werden dann nur mit gallensäurebindenden Substanzen halt versorgt. Und indem man sich bestimmte Autoantikörper halt anguckt, die misst und guckt, ob die positiv sind, können Sie halt diese drei Erkrankungen voneinander differenzieren. Eine wichtige Differentialdiagnose, wie ich eben schon sagte, ist die Hepatitis C, macht eine ähnliche Klinik, kann auch bestimmte Marker dann halt doch positiv erscheinen lassen, sekundär allerdings nur auf einem geringen Niveau. Und um zu gucken, ob es eine Hepatitis C eventuell ist, würden wir Anti-HCV halt bestimmen und das würde ein positives Ergebnis halt machen. Gut, das müssen wir allerdings absichern durch Immunoblots, eventuell durch PCR-Untersuchungen, weil auch die autoimmune Hepatitis, wie Sie hier oben sehen, dazu neigt, als Kreuzreaktivität schon mal vorzugaukeln, dass eine Hepatitis halt vorliegt. Also ganz wichtig bei diesen autoimmunen Erkrankungen, der Hepatitis C, davon zu differenzieren, weil die therapeutische Versorgung natürlich eine völlig unterschiedliche halt ist. So, dann schwere Grad einer Leberzirrhose. Ein Autor namens Schalt hat da vor vielen Jahren was vorgeschlagen, was sehr gut von den Klinikern angenommen worden ist. Wenn jemand eine Leberinsuffizienz hat und Schalt A liegt vor, dann kann man sagen, nach einem Jahr leben fast alle noch von diesem Patienten. Fällt er in die Kategorie Schalt B, dann werden ein Drittel der Patienten verstorben sein. Und bei Schalt C sind es zwei Drittel, die verstorben sind. Und um das zu gucken, wo der Patient steht, halt eine Triage zu machen, beziehungsweise das Ganze sinnig in der klinischen Versorgung zu kanalisieren, kann man psychometrische Teste halt machen. Die sind allerdings schwierig umzusetzen, nicht ganz reproduzierbar. Man kann sich angucken, wie es mit der Virgilanz aussieht, ob die Leute nur leicht eingeschränkt sind oder mittelschwer oder auch im Koma halt sind. Oder man kann sich den Aszites halt angucken, auch durch sonografische Messungen. Aber am einfachsten ist es, dass sie Laborparameter halt abnehmen und wenn sie beispielsweise das Albumin gemessen haben und der Wert ist noch größer 3,5, dann gibt es nur einen negativen Punkt und ist das ausgeprägter 2,8, dann wissen sie, dass sie da bereits drei negative Punkte für vergeben müssen. Und das Weitere ist, dass sie sich das Bilirubin angucken und sie sehen, dass bei verschiedenen Erkrankungen dann allerdings auch mit verschiedenen Cut-Offs halt gearbeitet wird. Auf diese Art und Weise werden einfach dann Punkte zusammengestellt, wo man halt letztendlich beurteilen kann, wie schwerwiegend diese Leberinsuffizienz halt ist. Letztendlich spielt der Quick-Wert eine große Rolle. Da sind kritische Cut-Offs halt, ob der Quick noch besser als 70 40% ist, dann ist es noch einigermaßen im Lot. Kleiner 40% sieht das schon sehr viel ungünstiger aus. Auf jeden Fall kann man mit diesen Laborparametern die Situation des Patienten sehr gut und einfach und preiswert halt objektivieren. Gut, Fibrosemarker, darüber hatte ich eben gesprochen, brauchen wir jetzt nicht erneut zu vertiefen. Ammoniak hatte ich Ihnen ebenfalls schon berichtet, wie mit dem halt umzugehen ist, dass man den halt misst und das ist ein Surrogatmarker und man muss dann halt mit bestimmten Maßnahmen halt reagieren und wenn diese eben genannten Maßnahmen nicht reichen, dann gibt es halt extrakorporale Detoxifikationsverfahren, ähnlich wie der Dialyse bis hin zur Transplantation kann das Ganze halt gehen. So, dann nur der letzte Hinweis, der Ictus, den werden wir uns noch genauer im Rahmen des Seminars halt angucken und da geht es insbesondere halt darum, dass wir uns angucken müssen, wenn das Bilirubin im Serum, aber auch im Urin, wenn man sich das anguckt, daraus kann man halt schließen, ob prähepatische, intrahepatische oder posthepatische Störungen halt vorliegen. Und wir das Ganze so 20 bis 30 Minuten benötigt, um das vernünftig zu entwickeln, werden wir das halt im Seminar mit Ihnen halt durchsprechen. Gut, das ist dann heute von meiner Seite gewesen. Ich bedanke mich zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.